Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pritlaff und das hier ist die 47. Ausgabe unserer Gesprächsreihe hier rund um die Raumfahrt in Deutschland und Europa. Und heute geht es, wie man sich schon hat denken können, wenn man die letzte Folge gehört hat, um die Venus, einen unserer 8 Planeten in unserem Sonnensystem. Und nachdem wir letztes Mal über Venus Express gesprochen haben, also der Mission der ESA, die aktuelle Mission der ESA zu diesem Planeten, wollen wir jetzt mal ein wenig tiefer eintauchen in die Realitäten und die wissenschaftliche Erkenntnisse, die bisher gewonnen werden konnten und die man vielleicht in Zukunft noch gewinnen wird über diesen Planeten. Und dazu habe ich natürlich wieder mal den Weg nach Berlin-Adlershof angetreten, ins Institut für Planetenforschung des DLR, und spreche heute mit Jörn Helbert. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Du bist hier im Institut in der Abteilung experimentelle Planetenphysik untergebracht.
Richtig.
Was muss man sich darunter vorstellen? Was kann man so aus der Ferne experimentell mit einem Planeten anstellen?
Wir stellen wenig aus der Ferne an, sondern wir versuchen hier im Labor die Planeten nachzustellen, um eben einen Vergleich zu haben zu dem, was wir dann aus der Ferne sehen.
Aha.
Also wir haben verschiedene Labore hier, in denen wir Bedingungen auf Planeten simulieren und denen wir gleiche Messungen machen, wie das, was wir von den Missionen dann zurückbekommen. Einfach um Vergleich zu haben, was macht das eigentlich, was sehen wir da eigentlich wirklich im Vergleich zu dem, was wir auf der Erde zum Beispiel kennen.
Wie kann man so einen ganzen Planeten nachstellen?
Also einen ganzen Planeten kann man gar nicht nachstellen, weil man kann sich bestimmte Eigenschaften rauspicken, wie eine dünne Atmosphäre oder wie die richtige Temperatur, und versuchen, das nachzustellen im Vergleich dann zu der eigentlichen Planetenoberfläche.
Ah, verstehe. Das heißt, hier gibt es nicht nur Büros, wo man Papier wälzt, sondern hier gibt es auch richtige Labore mit entsprechenden Einrichtungen.
Richtige Labore mit ganz viel Geräten, ganz viel Krach und wo man richtig sich die Hände dreckig macht und noch die Rolle Klebeband in die Hand nimmt.
Okay, verstehe. Also was sind das so für Geräte? Also Vakuumkammern oder?
Genau, was wir hier haben, sind eine ganze Reihe von Spektrometern, die eben sichtbarem nahen Bereich Spektren aufnehmen, verbunden mit verschiedenen Kammern, Vakuumkammern, Hochtemperaturkammern in unserem Fall, und wo wir eben verschiedene Bedingungen nachstellen können, und einer großen Sammlung von Gesteinen, die wir eben dann nehmen als Vergleich zu dem, was wir auf Planeten sehen.
Mhm. Und ist das jetzt nur, um selber so Dinge nachvollziehen zu können, oder hat das auch was mit der Entwicklung von Instrumenten zu tun für Missionen?
Das ist beides. Also was wir hier machen, ist zum einen eben, dass wir nachvollziehen können, was wir dann auf dem Planeten sehen, und zum anderen ist es, wenn wir für neue Instrumente Entwicklung vorantreiben, dass wir eben sehen können, was muss das Instrument eigentlich können, was müssen wir mindestens sehen können, damit wir überhaupt irgendeine Aussage machen können über eine Planetenoberfläche.
Mhm. Das heißt, es ist sowohl, blickt man, also man macht sowohl Experimente, um so ein bisschen in die nach vorne zu schauen, mit was werden wir messen können, was sind die Anforderungen an ein Instrument, wie werden die Instrumente auch selber dann hier getestet?
Wir testen auch zum Teil die Instrumente selber hier, genau richtig. Aha. Also im Idealfall, im Traumfall, wie man das ja selten hinbekommt, würde man halt vorher die ganzen Gesteine vermessen haben, und dann, wenn man am Planeten ankommt, kann man direkt vergleichen mit dem, was wir vorher gemessen haben, und kann sofort was sagen. Der Normalfall ist, dass wir an einem Planeten ankommen und dann anfangen, parallel ganz schnell im Labor zu messen, um zu verstehen, was wir da gerade gesehen haben. Aber für die Instrumententwicklung, für die Instrumente, die wir selber bauen hier im Haus, machen wir eben tatsächlich die Arbeiten vorher und tragen dann eben auch die Instrumente ins Labor und lassen die Instrumente selber da mal auf das schauen, was wir hier im Labor haben, um eine Idee zu bekommen, wie gut sie dann funktionieren und was wir dann nachher sehen werden. Dass wir dann nicht überrascht sind, was das Instrument denn da plötzlich an Daten zeigt.
Mhm. Aber wahrscheinlich wird man auch nicht selten dann mal auf einmal Messdaten bekommen von irgendwelchen Missionen, wo man sich fragt, so, dann muss man das irgendwie nochmal nachstellen, irgendwie, um das vergleichen zu können.
Das ist ja genau gerade das Spannende daran. Sonst wäre es ja langweilig, wenn man ankommt und dann sagt, naja gut, das ist das, was ich erwartet habe. Und das Spannende ist, man kommt an, sieht Daten und stellt fest, das passt überhaupt nicht mit dem zusammen, was ich mir vorher gedacht habe. Aber dann ist das Schöne halt, wir können hier dann in nächste Tür ins Labor gehen und sagen, na okay, wenn es, keine Ahnung, Schwefel sein soll, dann lass uns doch mal gucken, wie Schwefel aussieht und ob es das sein kann oder nicht. Und das ist eine der großen Sachen, eine der großen Vorteile, die wir hier haben, dass wir die Sachen selber messen können. Das heißt, wir müssen nicht irgendjemand anders fragen, sondern wir können wirklich morgens ins Labor rübergehen und
mal einen Planeten vermessen.
Genau. Mal eine neue verrückte Idee vermessen und einfach gucken und dann relativ schnell sagen, ja, das kann sein oder nein, das kann nicht sein.
Okay, also es ist ja sehr viel mehr Interaktivität in dem ganzen Geschehen, als man sich vielleicht manchmal so denkt.
Ja, auf also Bounty auf jeden Fall. Das ist eine, so, wie wir unsere Gruppe aufgebaut haben, dass wir eben diese Interaktivität haben und dass wir eben tatsächlich Sachen einfach stumpf ausprobieren können. Also in dem Fall ist man, das ist halt eben das Experimentelle an unserer Gruppe, dass man eben die Sachen auch wirklich dann mal einfach ausprobiert.
Wie ist denn jetzt dein eigener Weg gewesen, bis du hierher gekommen bist? Und wie lange bist du schon hier
beim DLR? Ich bin inzwischen 14 Jahre am DLR.
Aha, okay. Also schon. Und ist da viel anderes vorher passiert? Oder?
Ja, ich hab in Braunschweig Physik studiert. Damals noch gar nicht so richtig mit der Aussicht, mal was für Planeten zu machen, sondern eigentlich, weil ich Physik spannend fand.
Wobei ja Raumfahrt eine große Rolle zu spielen scheint in der Universität in Braunschweig.
Ja, richtig, aber das ist die Raumfahrttechnik. Also ich war damals tatsächlich in der richtigen echten Physik, habe ganze theoretische Physik alles echt voll durchgemacht. Hatte zwar immer eine Faszination für Planeten, Astronomie, aber war dann auch realistisch genug zu sagen, da gibt es so wenig Stellen, das wird eh nie was werden. Aber Physik ist ein guter Einstieg. Und hat dann aber das große Glück, dass ich dann irgendwann in der Mitte des Studiums mal ein Seminar machen sollte über Planeten. Und das war damals über eine Zusammenfassung über Mars-Missionen. Und das habe ich dann gemacht und habe festgestellt, das ist so unglaublich spannend. Das will ich doch probieren, da reinzukommen. Und habe dann auch eine Diplomarbeit gemacht zu einer Mission in der Erdumlaufbahn. Habe dann auch gleich gelernt, wie hart das Geschäft ist, weil die Mission ist beim Start explodiert. Das heißt also, meine Diplomarbeit war dann eine sehr, sehr theoretische Arbeit. Weil eigentlich war das ein Programm.
Das heißt, du hast die Diplomarbeit schon vorher geplant gehabt über die Mission und dann
Ich war 4 Monate in meiner Diplomarbeit, hatte das Programm, was die Daten auswerten sollte, fertig und hätte dann eigentlich die Daten auswerten sollen.
Oh, weia.
Und dann ist der Satellit explodiert. Das war dann so halt das harte Training, wie denn das Geschäft aussehen könnte. Damit war auch meine Doktorarbeit damals dann explodiert und musste was Neues finden und dadurch bin ich zum DLR gekommen. Weil die halt damals eine Doktorarbeit ausgeschrieben hatten zu Kometenphysik und Kometenforschung und dadurch bin ich ins DLR gekommen und ja, dann hier hängen geblieben halt. Viele Zwischenstationen im DLR, verschiedene Institutionen. Ich war im Ausland, ich war für die Doktorarbeiten Teil und auch danach nochmal, aber dann meine Basis
im Ausland jetzt bei einer DLR-Niederlassung oder bei
anderen? Ich war in den USA am Southwest Research Institute, habe da einen Teil meiner Doktorarbeit gemacht. Ich war in der Brown University nachher für Forschungsarbeiten dann, also Wo relativ viel in Providence in New England. Also relativ viel mit USA automatisch, weil das halt bei uns im Geschäft. Der Hauptpartner ist über Japan auch. Aber DLR ist halt seit 14 Jahren jetzt meine Hauptbasis.
Also hast du einiges gesehen. Ich meine, das mit dem, wie hieß denn dieser Planet, der explodiert ist? Der Satellit,
das war die Cluster-Mission.
Aha, okay.
Die Ariane. Die dann ja tatsächlich im Endeffekt nochmal neu geflogen ist, aber das war damals natürlich nicht abzusehen, dass es das nochmal neu geben würde.
Ja. Gut. Jetzt bist du denn im Rahmen deiner Tätigkeit hier jetzt auf bestimmte Planeten irgendwie festgelegt oder kommt man hier eigentlich mit allem
in Berührung? Man kommt eigentlich mit fast allem in Berührung. Bei mir ist es mehr eine Festlegung. Also ich bin ja in meiner Geschichte im DLR von Kometen zum Mars gewandert, vom Mars zum Merkur und dann parallel zur Venus. Also ich habe das innere Sonnensystem einmal durchgemacht in meiner Karriere hier im DLR. Und bei mir ist es ist mehr eine Frage der Technik.
Aber den Asteroidengürtel hast du nie überschritten.
Zumindest nicht aktiv bis jetzt, ja. Zwar mal Ideen, aber ich habe nie was wirklich groß außerhalb des Asteroidengürtels gearbeitet. Also wirklich innere Sonnensystem bis zum Mars raus. Und bei mir ist es eigentlich mehr durch die Technik, also dass ich halt Infrarotspektroskopie mache. Das ist halt das, was mich treibt und was dann halt, welche immer Körper dann in Frage kommt, ist halt dann nicht egal, weil es ist in jeder Körper spannend, aber die Technik ist das, was eigentlich das ist, was bei mir das verbindet dann.
Mhm. Ja, die Venus. Ist ja hier wieder ein weiterer Beitrag zur allgemeinen Romantik in gewisser Hinsicht. So, ist ja auch so einer dieser Gestirne, die die Fantasie halt schon immer weit beflügelt hat. Der Morgenstern oder auch der Abendstern, also auf jeden Fall auch ein extrem sichtbares und von daher auch von der Menschheit sehr früh wahrgenommenes Gestirn. Weiß nicht, wie weit muss man denn so in die Vergangenheit blicken, wenn man so nachvollziehen will, wie die Menschheit die Venus nachvollzogen hat?
Das kommt drauf an, wie weit man zurückgehen will, aber das Bild der Venus hat sich über die letzten 200-300 Jahre halt ganz, ganz, ganz massiv gewandelt.
Mhm.
Also da man klar war, dass es ein Planet ist und dass es eben nicht ein Stern ist, gab es viele verschiedene Ideen und es war ja irgendwann relativ schnell klar, aber als man angefangen hat zu vermessen, die Position der Planeten, dass die Venus relativ nah zu uns ist und ein bisschen näher an der Sonne dran ist und da gab es halt viele Ideen, dass es halt ein erdähnlicher Planet ist und ein bisschen wärmer, tropisch, aber im Großen und Ganzen doch vergleichbar mit dem, was wir hier auf der Erde haben. Und es gab einen ganz spannenden Wettstreit vor 150, 200 Jahren, glaube ich, wo man versucht hat, die Rotationsperiode der Venus zu bestimmen durch Beobachtung der Oberfläche.
Und also wie sehr sich die Venus um sich selbst...
Genau, wird. Richtig. Mhm. Und da gab es halt verschiedene Forscher, die versucht haben, das immer genauer auf die Minute genau zu bestimmen. Was man natürlich heute weiß, dass sie nie die Oberfläche sehen konnten, weil da sind die Wolken dazwischen. Aber ja, die haben das halt in großen Wettstreit untereinander betrieben, wer denn die genaueste Rotationsrate rausbekommt und was man denn alles auf der Oberfläche gesehen hat. Was man heute weiß, sie konnten gar nicht auf der Oberfläche sehen. Aber es war halt, und die Venus ist halt einer der Planeten, wo dann tatsächlich Missionen das Bild massiv geändert haben. Weil bis es die erste Mission gab, war immer noch die Idee, dass die Venus zwar ein bisschen wärmer auf der Oberfläche ist, 20, 30, 40 Grad, aber doch irgendwo erdähnlich. Mhm. Und dann ist halt die erste Mariner-Mission vorbeigeflogen und hat halt Temperaturen in der tiefen Atmosphäre von 400, 500 Grad gemessen. Das deckte sich mit dem, dass man vorher schon von der Erde aus das erste Mal das gemessen hatte, aber die erdgebundenen Messungen, da hatten viele noch gesagt, da muss irgendwas in der Methode falsch sein. Das kann gar nicht sein, dass sie so heiß ist. Und dann flog halt die Mariner-Mission vorbei und hat die gleichen Daten gemessen. Und das war das erste Mal, dass wirklich eine Planetenmission ein Bild von einem Planeten fundamental geändert hat.
Mhm. Mariner-Mission, da gab es ja eine ganze Reihe, ich glaube insgesamt 10 verschiedene Missionen.
Die Dreier-Mission, die dann weitergeflogen ist zum Merkur.
Mhm. Genau. Und da waren dann irgendwie alle erstmal ein bisschen geschockt. Wann war Mariner 3? Das war 64. Ah ja, okay. Das heißt...
Mariner 10, nicht 3, Mariner 10. 74.
Wo gucke ich denn? Ach so. Jetzt sollte ich mal nach... Genau, Mariner 10, genau. Ja. Venus und dann Merkur, exakt.
Dann Merkur, genau.
Genau,
richtig.
74, okay. Und da war dann auf einmal, konnte man erstmal glücklich sein, dass die Messungen von der Erde doch nicht so ungenau waren.
Richtig, genau. Das heißt, die Methode von der Erde war dann bestätigt. Die Astronomen konnten sich dann bestätigt fühlen, dass ihre Messungen richtig sind. Aber durch das Bild der Venus war damit komplett auf den Kopf gestellt, weil damit war halt der subtropische Planet endgültig Geschichte.
Kein Urlaubsplanet in der
Kein
Nähe.
Urlaubsplanet, keine Amazonen, keine großen tropischen Wälder und Ozeane.
Sondern, was hat Mariner 10 dann für ein Bild geliefert, abgesehen von der Temperatur?
Mariner 10 hat im Prinzip nur gezeigt, dass die komplette Venus unter einer Wolkendecke versteckt ist. Das heißt, im Prinzip, die Bilder sind langweilig. Wenn man Mariner 10 Bilder anschaut, da sieht man einfach nur eine graue oder braune Scheibe. Und eben
waren das noch Schwarz-Weiß-Fotos alles? Oder?
Ja, das waren diese Vidicon 4 Farbfilter-Aufnahmen.
Mhm.
Und eben gezeigt, dass die Temperatur in der Tiefe extrem hoch ist. Also die 400-500 Grad Oberflächentemperatur, die man eben nicht erwartet hatte.
Und die auch überall gleich?
Also zumindest die Mariner 10 Daten waren überall gleich und heute weiß man, dass die Temperatur fast auf der ganzen Oberfläche identisch ist. Also die Variationen sind mit der Höhe, also auf den Bergen ist es kälter, in den Tälern ist es tiefer, aber ansonsten Tag, Nacht, Nord, Südpol ist alles die gleiche Temperatur.
Warum hat man damit nicht gerechnet?
Weil man halt von einem erdähnlichen oder marsähnlichen Planeten ausgegangen ist. Also man muss, es muss Atmosphäre geben. Das kann man sehen, wenn man, wenn die Sonne hinter dem Venus vorbeigeht, dann sieht man halt, dass die nicht scharf abgeschnitten wird, sondern so ein bisschen undeutlich wird, bevor sie verschwindet. Und auch, wenn sie wiederkommt, ein bisschen undeutlich ist. Das heißt, man wusste, dass da ist Atmosphäre.
Ja.
Aber man ging eben davon aus, dass die Atmosphäre irgendwas Erdähnliches ist. Und wenn man dann einfach guckt, wie viel näher ist die Venus an der Sonne dran, und dann kommt man eben darauf, dass es müssten so 20, 30 Grad mehr sein im Schnitt als bei uns.
Also das heißt, die eigentliche Fehlannahme war, dass man eigentlich gesagt hat, wenn Atmosphäre, dann so wie bei uns.
Richtig, genau. Oder zumindest nicht sehr viel anders als bei uns. Aber dass die Atmosphäre völlig anders ist, damit hat man halt nicht gerechnet. Mhm.
Und wie ist man dann dem Planeten weiter zur Leibe gerückt, um dann das Bild zu vervollständigen?
Es gab dann eine ganze Reihe von Missionen, gerade von der Sowjetunion, Landemissionen, aber auch auf Missionen im Orbit, die dann halt stückchenweise das Bild der Venus komplettiert haben.
Die Landemissionen waren aber jetzt nicht so mega erfolgreich.
Aber im Nachhinein betrachtet schon. Ich meine, da.
Also sie haben nicht lange. Okay,
die waren extrem. Das Problem
kurzlebig, ist. Kurzlebig, wollte ich
richtig
sagen.
Richtig, genau. Ja, das Problem ist, es war halt ein klassisch russischer Ingenieursansatz. Man baut erstmal was und probiert es aus. Und wenn es nicht funktioniert, dann baut man es halt größer und stärker und probiert das aus. Und Venera 7 war dann halt die erste Mission, die stark genug war, um tatsächlich bis zur Oberfläche runterzukommen. Die hat ein paar Minuten überlebt und dann hat man es halt noch stärker, noch größer gebaut.
Und die anderen, vorher gab es schon kleinere, die sind dann
an der aus verschiedenen Gründen ausgefallen, ja richtig. Zum Teil auf dem Weg, zum Teil in der Atmosphäre ausgefallen und Venera 7 war die erste, die es bis zur Oberfläche geschafft hat. Mhm. Und dann gab es halt einige Nachfolgemissionen und ich glaube, die längste hat eine Stunde ausgehalten auf der Oberfläche. Was aber bei einem Druck von 90 Bar und 500 Grad Celsius Temperatur schon eine beeindruckende Leistung ist.
Okay. Also zu dem Zeitpunkt wusste man aber zumindest schon, auf was man sich da einlässt.
So. Und zu dem Zeitpunkt hatte man die ersten Ideen, auf was man sich einlässt und damit jeder Mission hat natürlich mehr gelernt dazu. Und,
wenn man so Temperatur weiß und auch die, kannte man die Drücke auch? Also war das etwas, was man...
Zum Teil. Das gleiche wieder aus Radioastronomiebeobachtung hatte man eine Idee, aber nicht wirklich im Detail, wie hoch es wirklich geht. Und da hat man im Prinzip dann gelernt mit jeder Mission, die tief in der Atmosphäre eindrang, hat man mehr gelernt darüber, wie der Druck mit der Tiefe ansteigt.
Okay, aber man musste dann sozusagen immer nachliefern und dann so...
Genau,
okay,
richtig. Das heißt, die nächste hat man dann halt noch ein bisschen stabiler, noch ein bisschen größer gebaut, bis es dann eben gereicht hat.
Mhm. Das Maximum war dann die 7 und die hat eine Minute durchgehalten.
Die hat ein paar Minuten durchgehalten, ja.
Und genau, dann richtig. War auch Funkstille.
Dann war auch wieder Funkstille, richtig, genau. Aber immerhin, ich meine, die ist auf dem Boden angekommen. Das ist
ja
schon eine beeindruckende Leistung gewesen. Und es waren auch die ersten Landemissionen. Das war noch vor die ersten, war vor Viking-Missionen zum Beispiel. Also es ist schon, dass man auf dem Venus erfolgreich gelandet ist und Bilder geliefert hat, bevor man es auf Mars geschafft hat, ist schon eine beeindruckende Leistung gewesen.
Mhm. Ja, das heißt, eine Weile stand die Venus vor allem so im sowjetischen, russischen Interesse.
Richtig, genau. Die haben sich, und die waren auch sehr erfolgreich da. Die haben dann Radarmissionen geflogen, die das erste Mal die Oberfläche kartiert haben. Und das war eine lange Zeit, war Venus die Domäne der Sowjetunion. Und
haben sich die Amerikaner da nicht so drum gekümmert?
Die hatten sich auf dem Mars stark spezialisiert. Und dann gab es im Prinzip, es gab zwei
Amerikaner. Hat sich das irgendwie so, war das irgendwie so eine...
Ich habe keinen abgesprochen, wenn sie sich nicht haben.
Aber nee, ich denke nicht. Also ich meine, es ist zum Teil ist es einfach, meine die Sowjetunion hatte ja auch einige Mars-Missionen, die aber nicht so wirklich erfolgreich waren.
Ja. Sollte irgendwie nicht sein, so Mars
nee,
und.
Nee, Mars und Sowjetunion war nicht so, aber Mars und Venus und Sowjetunion war eine Erfolgsgeschichte. Es ist erstaunlich, aber es ist tatsächlich so. Mhm. Und die Amerikaner sind relativ spät eingestiegen, damit Pioneer Venus. Auch eine Radarmission, die dann aber auch kleines Radar, aber hauptsächlich Atmosphärenmission.
Ja.
Die dann auch Proben abgeworfen hat, die zwar nicht bis zur Oberfläche gekommen sind, aber zumindest die Atmosphäre stärker vermessen konnten. Dann gab es die Vega-Mission, die Ballons abgesetzt haben, der Sowjetunion wieder, wo halt ein Ballon durch die Atmosphäre geflogen ist für eine Weile. Mhm. Und dann gab es die große Magellan-Mission der Amerikaner, die halt mit einem relativ guten Radar dann halt die komplette Oberfläche kartiert hatten. Das ist zum größten Teil das, was wir immer noch heute verwenden als Karten der Venus. Kommen alle von der Magellan-Mission, die halt in den 90er Jahren geflogen ist.
Aber das wird jetzt sukzessive wahrscheinlich ergänzt oder vielleicht auch ersetzt durch die Daten von Venus Express?
Venus Express hat kein Radar an Bord. Das heißt, Venus Express, also wir, für die Radardaten müssen wir weiter auf Magellan-Mission zurückgreifen und die russischen Venera-Daten, die älteren. Da gibt es nichts Neueres. Was wir gemacht haben mit Venus Express, ist das erste Mal im Infraroten die Oberfläche uns anzuschauen, was es vorher noch nie gegeben hat. Das war halt für uns das große Neue. Und damit ergänzen wir jetzt die Radardaten, indem wir sagen, wir haben auch Infrarotdaten der Oberfläche.
Okay, also es war sozusagen auch eine der Argumentationen, dass man sagt, okay, wir machen da jetzt kein Radar drauf, weil Radar gibt es zumindest schon in einer bestimmten Qualität.
Es gab in dem ersten Entwurf für Venus Express war auch ein Radar dabei. Das ist dann aber im Lauf der Venus Express-Entwicklung dann irgendwann runtergeflogen. Also es gab ursprünglich mal ein Radar mit an Bord.
Das ist aus Kostengründen oder weil man
der Meinung war? Das übliche Kostengründen, ja. Das war.
Wenn es nach Wissenschaftlern geht, kann man da gar nicht genug drauf haben.
Richtig, genau. Ja. Aber Venus Express war ja im Prinzip eine sehr schnelle Mission, die man gebaut hat auf der Basis von Mars Express. Also man hat den Mars Express Satelliten genommen und hat Instrumente draufgesetzt, die es schon gab.
Ja, überhaupt die schnellste Mission ever.
Richtig, so genau.
Drei Jahre von Start bis Start.
Genau, vom Start der Entwicklung bis zum Start des Satelliten. Ja. Und das heißt, es ging nur dadurch, dass man eben Instrumente genommen hat, die man schon hatte, die halt für andere Missionen gebaut waren. Und die Ersatzmodelle hat man eben draufgebaut. Der Satellit war da, es war halt der Mars Express Satellit. Man muss ihn nur anpassen. Mhm. Und das hat halt die Entwicklung so schnell gemacht. Hat natürlich auch den Nachteil, dass kaum eins der Instrumente auf Venus Express wirklich für die Venus optimiert ist. Sondern sie sind alle für irgendwas anderes optimiert und man macht halt das Beste draus.
Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist da auch ein nennenswerter wissenschaftlicher Gewinn zu erwarten.
Eine ganze Menge, ja. Also Venus Express hat das Bild der Venus deutlich gewandelt. Und es ist halt nach fast 20 Jahren die erste Venus-Mission wieder gewesen. Mhm. Weil lange Zeit war bei der Venus absolute Funkstelle. Nach dem Ende von Magellan gab es nichts mehr. Und in gewisser Weise, das sieht man halt jetzt, wenn man sich umschaut, in Amerika oder auch in Japan, war es eben auch der Anreiz für die dann wieder zu sagen, wenn das die Europäer können, dann müssen wir auch nochmal wieder was machen.
Die Venus Express-Mission wurde dann auch hier mit entwickelt?
Es wurden also
die Instrumente?
Ja, genau. Wir haben einen Teil Instrumente mitgebaut, keine kompletten Instrumente, aber wir haben einen Teil der Kamera auf Venus Express ist hier mitgebaut worden, ein Teil der Elektronik für Einzelspektrometer ist hier mitgebaut worden. Also wir haben eine ganze Menge an der Hardwareentwicklung hier im Haus mitgearbeitet.
Was ist denn jetzt das Bild, was dann letztlich verschärft und verfeinert durch Venus Express sich letztlich der Wissenschaft derzeit so darstellt? Was hat man jetzt für eine Erkenntnislage über den Planeten? Wo kommt der her? Wer hat den geliefert?
Das ist eine der großen Fragen, die auch nach Venus Express immer noch offen sind. Also das Bild, vereinfacht ist es immer so schön, die höllische Schwester der Erde. Weil die Venus ist fast die gleiche Größe wie die Erde. Es ist ein bisschen näher dran als die Erde an der Sonne, aber auch nicht so wesentlich näher dran. Das heißt, eigentlich sollte man erwarten, wenn man so klassische Entstehungsmodelle für Planeten sich betrachtet, das Sonnensystem, dass die aus fast dem gleichen Material entstanden sind. Von daher kam ja auch die Idee, dass die gleich sein sollten.
Ja. Ist denn die Venus, befindet die sich so in der eigentlichen Definition der habitablen Zone?
Nee, ist außen. Es ist zu nah dran an der Sonne.
Okay.
Nicht viel, aber doch ein bisschen. Ja, mittlere Temperatur 30, 40 Grad höher wäre halt schon kritisch für Leben.
Ja. Das heißt, wäre die Venus nur so ein Stückchen weiter raus? Stückchen
in Richtung Erde, dann wäre sie.
Dann hätten wir theoretisch sogar die Chance gehabt von zwei bewohnbaren Planeten in einem Sonnensystem.
Genau,
Schade eigentlich.
Ja, ne? Genau, richtig.
Das wäre es gewesen.
Und stattdessen haben wir halt einen Planeten, der 500 Grad heiße Oberfläche hat, der 90 Bar Atmosphärendruck hat, der von Schwefelsäurewolken umgeben ist, eine Atmosphäre oder eine Wolkendecke, die undurchdringlich ist fürs normale Auge. Also weit, weit davon entfernt, auch nur andersweise irgendwo
bewohnbar zu sein. Zumindest für Lebensformen, wie wir sie uns derzeit so vorstellen.
Richtig. Selbst für Extremlebensformen ist die Oberfläche zu extrem. Also es gab so Ideen mal, dass in den oberen Atmosphärenschichten Leben sein könnte. Also zumindest lebensfreundliche Bedingungen. Aber alles, was irgendwie auch nur nah an der Oberfläche ist, ist außerhalb jeden Bereiches, was man sich für Leben vorstellen kann im Moment.
Mhm. Aber im Prinzip ist die Theorie, dass die Venus sich genauso wie die Erde einfach aus dem Staubscheiben um die Sonne heraus gebildet hat, dann sich ihre Bahn quasi freigeräumt hat,
richtig,
wie die Erde auch. Und da einfach den Status Planet sich auch hart erarbeitet hat. Und also jetzt, ich weiß nicht, als ich neulich hier war und über Merkur gesprochen habe, dann gab es ja noch so die Theorie, es wird auch darüber nachgedacht, ob es nicht vielleicht sein kann, dass der Merkur mal irgendwie extern eingeschossen wurde und dann nur eingefangen wurde von der Sonne. Solche Mutmaßungen gibt es jetzt über die Venus?
Nee, nicht wirklich. Ne? Also die Venus, das ist ja der Punkt. An sich sollte sich ähnlich entwickelt haben wie die Erde und im Prinzip gleiche Frage. Die Frage ist dann halt, wann die Venus abgezweigt ist. Also wann die Entwicklung der Venus sich anders entwickelt hat als die Erde. Oder ob die Erde abgezweigt ist. Ich meine, eine von den beiden hat sich halt anders entwickelt. Und
aber über einen gewissen Zeitraum waren sie sich wahrscheinlich recht ähnlich.
Waren sich vermutlich recht ähnlich, genau. Und die Frage ist dann halt, haben wir bei der Erde Glück gehabt, dass sie halt irgendwo zufälligerweise eine Abzweigung genommen hat in der Entwicklung, die halt uns hervorgebracht hat oder zumindest einen Planeten, der uns tragen kann. Und ist die Venus der Normalfall oder hat die Venus irgendwann die Abzweigung genommen und die Erde ist der Normalfall? Was eben die Frage ist, wenn man jetzt, wie wir wissen, eben viele Exoplanetensysteme hat, ist halt die Frage, was ist der Normalfall in der habitablen Zone, Venus oder Erde?
Ja. Als wir hier über den Mond gesprochen haben, Ausgabe 39, war ja auch eine sehr interessante Erkenntnis, dass der Mond, zumindest so nach der vorherrschenden Meinung, ja durch eine Kollision mit einem Protoplaneten auf derselben Umlaufbahn der Erde, der sich da halt so in einem dieser Lagrange-Punkte vielleicht gebildet hat, entstanden ist und dass ja auch der Mond ganz aktiv mitgestaltet, was für uns Realität ist. Ne? Die geneigte Bahn zur Sonne und damit eben auch Jahreszeiten und das sind ja auch alles so Dinge, die erhebliche Auswirkungen haben auf eben Atmosphäre und letztlich ist die Atmosphäre der wesentliche Unterschied zwischen Erde und den anderen Planeten. Vielleicht hat ja der Venus auch nur so einen Einschlag und einen Mond gefehlt. Aber einen Mond gibt's nicht. Ne?
Einen Mond gibt's nicht, richtig, genau. Einen Einschlag, also Einschlag könnte es gegeben haben, weil eine der seltsamen Dinge bei der Venus ist, dass sie sich andersrum dreht als alle anderen Planeten. Mhm. Und sie steht im Prinzip auf dem Kopf und dreht sich sehr, sehr langsam.
Steht auf dem Kopf?
Wenn man betrachtet, das andersrum drehen kann man eben auch betrachten, dass sie aber auf dem Kopf steht.
Weil eigentlich so aus der Entstehungsgeschichte heraus
müsste sich genauso drehen wie alle anderen Planeten. Das sind einfach die Drehmomente sagen eigentlich, Venus sollte sich genauso drehen wie Merkur, Erde, Mars.
Und hat das vielleicht auch mal eine Weile getan.
Es gibt halt die Idee, dass es irgendwann mal einen Einschlag gegeben hat, der eben die Rotationsachse auf den Kopf gestellt hat und im Prinzip den Planeten umgekippt hat und dadurch haben wir sehr langsame.
Nicht sozusagen in die andere Richtung gedreht, sondern, sondern einfach
gekippt. Darum sage ich einfach genau richtig, gekippt.
Okay, verstehe.
Aber es hat sich eben keinen Mond oder dergleichen gebildet, was dann vielleicht tatsächlich dann geholfen hätte. Und insofern, das ist eine der Fragen. Es scheint ja viele Einschläge gegeben zu haben. Wir wissen, kennen die ganzen Krater und es gibt die Idee, dass Merkur großen Einschlag gegeben hat. Auf der Erde hat es einen gegeben, sonst hätte man den Mond nicht. Wir sehen auf dem Mars viele riesige Einschlagbecken und insofern die Wahrscheinlichkeit, dass es einen großen Einschlag gegeben hat, irgendwann in der Frühgeschichte ist relativ groß.
Ja, weil alle anderen haben auch was abgekriegt.
Richtig,
warum sollte die Venus da ausgenommen sein? Das heißt, man sieht auch diese Krater, das hat man dann wahrscheinlich mit dem Radar gemessen.
Das ist eine der spannenden Sachen. Wenn man sich die Venusoberfläche anschaut, sieht man ganz, ganz wenig Krater. Das war eine der großen Überraschungen, als man die Radardaten ausgewertet hat, weil Man benutzt ja Krater typischerweise im Sonnensystem, um Alter zu bestimmen. Das heißt, man zählt einfach, wie viele Krater von einer bestimmten Größe sind da. Mhm. Und je mehr, umso älter.
Ja.
Bei der Venus gibt es natürlich erstmal ein Problem, weil die Einschlagkörper müssen groß genug sein, um durch die Atmosphäre durchzukommen. Die ist einfach so dick, dass alles, was kleine Einschlagkörper sind, die verglühen einfach die Atmosphäre, bevor
sie überhaupt... So wie bei uns ja auch mit Meteoriten, bloß da kommen noch ganz andere
Dinger zum Tragen. Richtig, genau. Also bei der Venus sind halt Meteoriten viel, viel größer als
da. Was könnte die so schlucken? Also was bei uns hier schon so der Weltuntergang ist und so dann...
Ja, nicht ganz, aber schon irgendwie in der Größenordnung. Also einige hundert Meter kommen... definitiv nicht auf der Oberfläche mehr an.
Ah, aber so ein paar Kilometer würde
ein paar da Kilometer, auch schon ja, es gibt einige Krater, aber die sind dann schon richtig groß. Der Punkt ist aber, selbst wenn man das mit einberechnet, dass die nicht ankommen, dann gibt es immer noch viel, viel zu wenig Krater auf der Oberfläche der Venus. Und woraus man halt schlussfolgert, dass das, was wir im Moment als Oberfläche sehen, ist eine relativ junge Oberfläche. Also da kann man sich jetzt drüber streiten, wie jung irgendwas zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Jahre. Was im Vergleich zum Mars und zum Merkur nichts ist. Oder auch zum Mond.
Was heißt jung? Also, dass da noch so viel Vulkanismus, so viel flüssiger Kern da ist,
ja, das wie bei der Erde? Das ist einer der ganz großen Streitpunkte, den es bei der Venus gibt. Man kann einfach aus den Kratern kann man sehen, dass die Oberfläche maximal eine Milliarde Jahre alt ist. Älter kann sie nicht sein, sonst müssten mehr Krater da sein. Und jetzt gibt es im Prinzip zwei Lager. Das eine Lager sagt, vor einer Milliarde Jahre gab es die große Katastrophe auf der Venus. Alle Vulkane sind zur gleichen Zeit ausgebrochen und im Prinzip die ganze Oberfläche ist auf einen Schlag neu gebildet worden. Und das, was wir heute sehen, ist eben die Oberfläche, die dieser großen Katastrophe gebildet worden ist. Und das andere Lager sagt, naja, so eine große Katastrophe können wir uns nicht vorstellen. Aber wenn wir uns vorstellen, dass es kontinuierlich Vulkanismus gibt, der halt eben frische Krater immer wieder auslöscht und immer wieder überdeckt, dann würde man das Gleiche sehen. Und wenn man sich anschaut, die Verteilung von Kratern, die ist mehr oder weniger zufällig auf der Oberfläche. Also es gibt kein wirkliches Verteilungsmuster da. Das heißt, beide Lager können Argumente anführen, warum ihr Modell richtig ist. Und es ist sehr schwer, zwischen den beiden im Moment zu unterscheiden. Mhm. Also sprich, ist die Venus immer noch aktiv bis heute? Würde es ja heißen, oder gab es halt vor einer Milliarde Jahre die große Katastrophe? Und dann die Frage ist, ist das eine Sache, die immer wieder passiert, oder haben wir zufälligerweise gerade die eine große Katastrophe gesehen, die alles neu geformt
hat? Was muss man sich darunter vorstellen? Die große Katastrophe, also so ein Einschlag?
Nee, in dem Fall wäre es tatsächlich ein Ereignis, wo im Prinzip alle Vulkane auf der Venus in sehr kurzer Zeit gleichzeitig ausbrechen und wirklich die ganze Oberfläche neu geformt worden ist. Und die Frage ist ja, bei der Erde, die Planeten produzieren in ihrem Inneren Wärme. Wir haben radioaktive Elemente in den Planetenkernen. Die Planeten produzieren Wärme, die müssen sie irgendwie loswerden. Bei der Erde passiert das eben hauptsächlich durch Plattentektonik und durch kleinen Vulkanismus, Subduktion. Bei Planeten, die keine Plattentektonik haben, bei der Venus sehen wir das nicht, ist eben eine Möglichkeit, die Wärme loszuwerden durch Vulkanismus. Und es gibt eben die Idee, dass im Prinzip da der große Deckel drauf war, dann haben wir so einen Dampfdrucktopf. Das heißt, der wird immer heißer und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo es so heiß wird, dass das Ganze die Wärme loswerden muss. Und dann gibt es halt eine große Katastrophe, wo in einer relativ kurzen Zeitraum, also das ist jetzt nicht ein also Tag
die,
oder...
Die Milch schäumt über.
Genau, richtig, sozusagen. Die Milch schäumt über, genau. Mhm. Und dann hat sich im Prinzip innerhalb kürzester Zeit die ganze Oberfläche neu gebildet. Und das sehen wir halt jetzt. Und das Gegenmodell ist eben zu sagen, kann so nicht sein, sondern wir machen halt kontinuierlich, werden hier, da, dort immer mal wieder Vulkane aktiv, die dann halt eben die Wärme nach außen.
Hörst du da einem der beiden Lager irgendwie an?
Wir stehen im Moment ziemlich dazwischen.
Kann beides sein.
Kann beides sein, ja. Also und ich denke auch im Endeffekt, was wahrscheinlich der Fall sein wird, dass es tatsächlich ein Zwischenmodell ist. Weil dass es schon Perioden gegeben hat, wo es massiv gekracht mehr Vulkanismus,
so.
Genau. Mhm. Nicht auf einer Skala, dass wirklich der ganze Planet neu gebildet worden ist, aber schon auf einer Skala, wo halt große Gebiete neu gebildet worden sind. Aber ich bin auch immer noch davon überzeugt, dass wir Vulkanismus bis heute haben. Und das haben wir eine Sache, die wir versucht haben, mit Venus Express zu schauen, ob wir eine Chance haben, Vulkanismus zu sehen, aktiven. Haben wir nicht geschafft, aber auf der anderen Seite waren wir auch nicht unbedingt ideal darauf vorbereitet.
Mhm. Verstehe. Das heißt, jetzt, wenn wir nochmal davon ausgehen, Erde und Venus sind sich sehr ähnlich, das gilt jetzt, was den inneren Aufbau betrifft, mit ziemlicher Sicherheit. Also richtig. Auch da ein fetter Eisenkern, entsprechende Hitze, Magma etc.
Genau.
Und in irgendeiner Form muss das nach außen getragen werden, wo es bei der Erde dann eben diese Tektonik, also dieses Verschieben der Planeten und
der Platten, genau.
Das, richtig, der Platten und das Zusammenspiel dann auch mit den Ozeanen etc., das kühlt die Erde auf so einem permanenten Weg ab. Richtig. Ab und zu wird es dann doch mal zu heiß, dann haben wir mal wieder einen Vulkanausbruch, aber eigentlich ist das ja Pipifax im Vergleich zu dem gesamten Korpus. Richtig. Aber bei der Venus kann man sicher sagen, dass es diese Tektonik in dem Sinne nicht gibt.
Wir haben keine Anzeichen dafür gefunden. Also das war mal so eine frühe Idee, dass es da auch sowas Kontinentähnliches gegeben haben könnte, aber man sieht keine wirklichen Anzeichen dafür.
Aber man kann ja auch gar nicht so gut gucken.
Na, auf der Skala kann man schon gucken, wenn man sich das anschaut. Man sieht ein paar Hochländer auf der Venus, aber die sind wesentlich kleiner als Kontinente auf der Erde. Und wir haben bis jetzt zumindest keine wirklichen Anzeichen für Plattentektonik gefunden. Mhm. Es gibt die Idee, und da würde ich durchaus mitgehen, dass es Plattentektonik in kleinen Gebieten gegeben hat. Also dass es schon kleine Gebiete gegeben hat, wo sowas Ähnliches wie Plattentektonik mal passiert ist für eine Zeit, aber definitiv nicht auf der Skala des ganzen Planeten.
Also das heißt, man kann von der Oberfläche schon so weitgehend von einer erstarrten Masse ausgehen, auch wenn sie vielleicht anders zusammengesetzt ist.
So sieht es zumindest auf jeden Fall im Moment aus. Natürlich mit massivem Vulkanismus. Und zwar also Vulkanismus wirklich auf einer Skala, die wir uns auf der Erde kaum vorstellen können. Also da, wir haben Lavaflüsse auf der Venus, die im Vergleich Deutschland, in Flensburg ist der Vulkan ausgebrochen und der Lavafluss geht bis Garmisch-Partenkirchen und sogar bis an die Alpen ran. Das ist nicht ungewöhnlich für die Venus. Das heißt also, das ist schon eine völlig andere Skala als das, was wir uns hier irgendwie auf der Erde als Vulkanausbruch vorstellen können.
Richtige Lava-Autobahnen.
Ja, ja, ja.
Oha. Das heißt, diese Länder, die die Russen da auf die Oberfläche geschickt haben, die haben auch keine geringe Wahrscheinlichkeit gehabt, dass sie so direkt in der Lava gelandet sind?
Ja, das ist ja die Frage, ob es noch aktive Vulkane heute gibt. Und ich meine, es gibt bis jetzt haben wir keine Anzeichen dafür gefunden, dass es noch aktive Vulkane gibt.
Ah, okay.
Wir haben danach gesucht mit Venus Express. Und zwar, was wir versucht haben, ist zu schauen, ob man im Prinzip die Wärmesignatur von einem Vulkan sieht. Er ist ja heißer, sogar noch heißer als die normale Oberfläche. Mhm. Das heißt, wenn wir mit Infraroten schauen, wenn wir Glück gehabt hätten, hätte man halt irgendwo einen heißen Punkt gesehen, der einem Vulkan entsprochen hätte. Das haben wir während der Venus Express Mission probiert. Wir haben ein paar Punkte gesehen, aber keiner, der wirklich als Vulkan identifizierbar war. Auf der anderen Seite, wenn man sich das anschaut, im Vergleich auch mit der Erde, wenn man zufälligerweise mal hier, mal da auf der Erde hinschaut, ist die Chance, gerade einen Vulkan zu sehen, auch nicht gerade groß. Und wir haben uns das mal dann einfach nach der Statistik angeschaut und haben dann festgestellt, dass unsere Chance, wirklich zufälligerweise einen Vulkan zu treffen, relativ klein war. Es hängt damit zusammen, auf welcher Bahn Venus Express war und wie oft wir angeschaltet waren, um was zu schauen. Also man müsste dann wirklich einen Satelliten schicken, der ganz gezielt nach Vulkanismus über lange Zeit sucht, um sagen zu können, ja oder nein.
Und der dann vielleicht die Venus auch in einem konstanten Abstand umkreist.
Richtig, genau.
Venus Express hat ja so eine stark elliptische Bahn.
Richtig, genau. Das war eben, genau. Das hat uns nicht gerade geholfen. Das heißt, da müsste man wirklich im Prinzip so einen Vulkan-Monitor-Satelliten schicken, der nur danach sucht.
Mhm. So wie die Erdbeobachtungssatelliten,
genau,
hier auch, die einfach in fester Höhe kreisen.
Genau, richtig. Das wäre. Insofern, dass wir nichts gesehen haben, heißt nicht, dass nichts da war, sondern wir hatten einfach nur kein Glück in der Zeit. Es wäre ein großes Glück gewesen, wenn wir einen gesehen hätten.
Okay, aber sollte es mal eine zukünftige Mission geben, die eben nach diesem Prinzip funktioniert, dann wäre das zumindest eine der Sachen, auf die man mal genauer hinschauen würde, um einfach ein vollständiges Bild zu bekommen.
Genau, richtig.
Und dann könnte es durchaus sein, dass man welche entdeckt.
Richtig, genau.
Okay.
Aber es ist auch eine der Sachen, wir haben ja auch davon gelernt, was wir bei Venus Express gemacht haben und haben dann ja auch denken eben auch selber darüber nach, was wäre denn aus unserer Sicht eine Mission, die man dann schicken könnte, um genau eben sowas zu machen? Und was wäre ein Instrument, was man schicken könnte, um genau nach Vulkanen suchen zu können?
Hm. Das heißt, wir haben jetzt die der Kern ist ähnlich wie die Erde, die Oberfläche ist es schon nicht mehr, nicht nur wegen der Temperatur, sondern weil wahrscheinlich, vermutlich alles erstarrt ist. Es könnte Vulkane geben, vielleicht auch nicht, weiß man nicht, kriegt man vielleicht auch irgendwann nochmal raus. Also an sich ist das schon mal alles relativ öde da. Mhm. Dazu kommt jetzt aber auch noch diese spezielle Atmosphäre, die ja ganz anders ist als unsere Atmosphäre, die vor allem auch mega dicht ist und ja ätzend und was nicht alles. Also was weiß man darüber?
Ja, sie besteht zu 95% aus CO2, aus Kohlendioxid. Hat halt einen Druck von 90 Bar an der Oberfläche, ist also wesentlich dichter als die Erdatmosphäre und extrem geringen Anteil an Wasser. Und das Ganze dann verbunden halt mit einer sehr dichten Wolkenschicht, die vermutlich aus schwefelsäureartigen Partikeln besteht. Also wirklich eine völlig andere Zusammensetzung als das, was wir von der Erdatmosphäre kennen. Interessanterweise, wenn man schaut zum Mars, 95% CO2 ist fast identisch mit der Marsatmosphäre. Viel, viel dünner die Marsatmosphäre, aber Zusammensetzung in den Verhältnissen der Gasen zwischen Mars und Venus ist relativ ähnlich. Mhm. Und auch da wieder der Punkt, wahrscheinlich haben wir eben mit vielen Dingen auf der Erde Glück gehabt, dass unsere Atmosphäre eben anders aufgebaut ist. Zum Beispiel das Wasser, was eben CO2 binden kann, wo Kalkgestein entsteht, was wir auf der Venus, so weit wir zumindest im Moment wissen, nicht haben.
Ah ja. Das heißt, es gibt Wasser, aber es gibt nicht viel Wasser.
Es gibt einen ganz, ganz geringen Anteil von Wasser in der Atmosphäre, im Promillebereich, wenn überhaupt. Oberfläche gibt es gar nichts. Die Wolken haben kein Wasser, ist viel zu heiß dafür. Das ist eine der großen Fragen, wo das Wasser der Venus geblieben ist. Weil wenn man da erstmal davon ausgeht, dass sich die Venus halt ähnlich gebildet hat wie die Erde, dann sollte sie mit einem ähnlichen Wasseranteil gestartet sein als die Erde. Und die Frage ist dann, wo ist das Wasser heute? Dann gibt es verschiedene Modelle für. Es gibt Modelle, die eben sagen, dass die Venus durchaus in frühen Phasen mal Wasser hatte, vielleicht auch sogar Wasser auf der Oberfläche. Und das dann im Laufe der Zeit verloren gegangen ist. Durch verschiedene Prozesse. Es kann irgendwo in der Tiefe der Venus Wasser gebunden sein, was wir heute nicht sehen. Und man sieht eben, eine der Modelle, die es gibt und die eben ganz spannend sind, ist, die sagen, dass es durchaus mal Wasser auf der Oberfläche gegeben hat. Gewisserweise Ozeane, nicht groß, aber halt schon vorhanden. Und dass dann aber das Wasser verdampft ist, Wolken gebildet hat und im Prinzip das ein Start für den Treibhauseffekt war. Weil Wasserdampf ist ein relativ effektives Treibhausgas. Und das heißt, man kann im Prinzip mit den Wasserdampfwolken könnte man dann diesen Treibhauseffekt gestartet haben, der sich dann immer weiter verstärkt hat bis zu dem, was wir eben heute sehen. Das heißt also im Prinzip, dass dieser Effekt selber dann den Wasserdampf, das Wasser von der Venus verdampft hat. Und wenn man es in die höheren Atmosphären bringt, dann verliert der Planet eben durch den Sonnenwind das Wasser dann effektiv.
Das heißt, die Venus ist so im Prinzip so das, also die finstere Voraussicht für das, was auch mal mit der Erdatmosphäre passieren könnte, wenn man es hier irgendwann mal übertreibt.
Das ist einer der Hintergründe, warum man sich eben die Venusatmosphäre so im Detail anschaut, weil das ist eben tatsächlich die Frage ist, ist das der natürliche Zustand? Also wenn der Treibhauseffekt einfach immer weitergeht, kommt man irgendwann zu einem Punkt, wo unumkehrbar wird und dann eben sich immer weiter verstärkt. Und dann landet man irgendwann bei den Venusbedingungen. Oder ist es ein spezieller Fall, dass aus welchen Gründen noch immer dann dieser Treibhauseffekt auf der Venus wesentlich stärker ist als bei uns? Aber es spricht eben viel dafür, dass es tatsächlich, wenn man einen gewissen Punkt überschreitet beim Treibhauseffekt, dass dann immer weitergeht. Also
so
dann,
der Point of No Return.
Richtig, genau. Und dann landet man irgendwann halt eben bei Bedingungen, wie wir sie jetzt auf der Venus haben. Hm.
Das ist ja nicht jetzt unbedingt so das Sommerwetter, was man sich hier wünschen
nicht,
würde.
Nicht,
so.
Nicht wirklich, nee. Hm.
Die Venus ist ja sehr, weiß nicht, von der Farbgebung her jetzt sehr von diesem Schwefel dominiert. Ist das so ein, weiß nicht, wie muss man sich das so vorstellen? Ich habe jetzt so gerade keine Bilder im Kopf, gelblich.
Ja, also die Bilder, die man normalerweise sieht, aber die sind natürlich nachgefärbt dann.
Ja.
Es waren ja Schwarz-Weiß-Bilder, die die russischen Missionen gemacht haben, aber es wird vermutlich so ein gelbliche Tönung sein. Das ist eine der interessanten Anekdoten bei den Venus-Missionen, die gelandet sind, die hatten Keramikscheiben dabei, mit denen man die Farben kalibrieren wollte. Also die halt eine bekannte Farbe hatten und das heißt, die Kamera hat auf die Oberfläche geschaut und auf die Scheiben und dann hätte man anhand der Scheiben eigentlich die Farbe bestimmen können. Das Problem ist aber, dass die Venus-Atmosphäre die Scheiben zersetzt hat. Das heißt also, bevor man da überhaupt irgendwie was, das heißt, man weiß nicht genau, welche Farbe die dann im Endeffekt wirklich hatten.
Verstehe.
Das heißt also, die Farbbilder, die man heute sieht, sind alle meine angepasst, so gut wie man sich das vorstellen kann.
Bei welcher Mission war das mit den Keramik?
Die Venera-Mission hatten.
Ja.
Hatten.
Und wie macht das Venus Express?
Venus Express hat ja keine wirkliche Oberfläche, man ist ja nicht auf Oberfläche. Also der Punkt war da, dass die auf der Oberfläche
gelandet sind. Achso, sozusagen in der
richtig, genau.
Direkt auf dem Planeten noch genau. Die Farbe zu messen.
Naja. Genau, richtig.
Aber so Außenbilder macht die Venus Express ja auch.
Richtig, genau. Das ist so eine gelblich-bräunliche Wolkendecke.
Nicht so schön.
Nicht so schön.
Also man sieht natürlich ganz nett aus und reflektiert auch immer noch genug
Licht, genau,
um so als Morgenstern zu dienen.
Richtig, genau. Und meine, auf der Oberfläche ist es halt so ein diesiger Tag in Berlin. Also es ist nicht wirklich dunkel, trotz der dichten Wolken. Es kommt halt noch genug Licht durch. Mhm. Aber man sieht halt die Sonne nicht. Es ist halt diffuses Licht, was im Prinzip von allen Seiten kommt. Und es ist halt so ein
Smog.
Ja, genau, richtig. Und dann ein sehr wolkiger Tag in Berlin. Die Russen sagen immer, es ist halt der klassisch wolkige Tag in Moskau, als Vergleich für wie hell es denn da ist.
Aha. Aber man sieht schon noch was.
Man sieht schon noch, ja klar. Die Kameras haben ja auch was gesehen und also man bekommt schon noch genug Licht auf der Oberfläche.
Wie muss man sich denn so einen Tag auf der Venus vorstellen? Also wie schnell rotiert die Venus falsch rum?
234 Tage, also das ist eine sehr, sehr langsame Rotation.
234 Tage, bis sie einmal um sich selbst genau, gedreht
richtig,
ist.
Richtig, richtig, genau.
Oh.
Also das ist eine sehr, sehr langsame Rotation.
Entspricht das auch der Umdrehung um die Sonne?
Nee,
also
ist etwas,
Venus, ja?
Nicht ganz, aber es ist eine ähnliche Größenordnung.
Das heißt, ein Tag entspricht quasi fast einem Jahr
so
auf der
etwa,
Venus?
Ja, so
da gibt es gar keinen richtigen Unterschied?
Es gibt eh keinen Unterschied. Ich meine, also klar, es ist hell und dunkel, aber ansonsten, was Temperaturen angeht auf der Oberfläche, gibt es keinen Unterschied. Also Nacht und Tag sind gleich heiß auf der Oberfläche.
Ja, aber wenn jetzt die Umdrehung um die Sonne fast identisch ist mit der Rotation, bedeutet das ja, dass eigentlich wie der Mond
zur... Nee, ist nicht identisch. Es ist ähnlich, aber nicht identisch. Also die dauert immer noch etwas
länger. Aber zumindest wird eine Seite dann wirklich sehr lange beschienen und eine andere Seite wird sehr lange nicht
richtig, genau,
beschienen.
Richtig, genau.
Und trotzdem ist die Temperatur aber gleichmäßig.
Weil die Dichtatmosphäre halt die Temperatur so ausgleicht, dass die Oberflächentemperatur macht keinen Unterschied mehr.
Das heißt, es wird einfach weitergeleitet.
Richtig, genau. Wärmeleitung ist so gut, dass es da praktisch keinen Unterschied gibt.
Aha. Oh je. Das heißt, wenn es dann mal dunkel ist, dann ist es auch so richtig lange dunkel.
Dann ist auch richtig lange dunkel, genau.
Und trotzdem ist es auch noch furchtbar heiß. Oh je. Ja, jetzt irgendwie auch nicht so der Urlaubsort der Wahl.
Nicht wirklich.
Hm. Hat denn die, was weiß man denn jetzt mittlerweile über das Magnetfeld der Venus?
Dass es keins gibt.
Dass es keins gibt.
Richtig. Das war, Venus Express hat ja auch noch einen extra Magnetometer an Bord. Und auch die vorigen Missionen haben keins gefunden. Venus Express hat keins gefunden. Also es gibt ziemlich sicher kein Magnetfeld.
Aber ist das nicht sehr überraschend?
Der Mars hat keins, der Merkur hat eins, die Erde hat eins. Magnetfelder im Sonnensystem sind immer überraschend. Es gibt kein klares Muster, nachdem der eine Planet eins hat, der andere Planet keins hat. Man würde natürlich erwarten, wieder, dass sich die Venus innen ähnlich entwickelt hat wie die Erde. Also sprich, sollte die Venus eigentlich ein Magnetfeld haben, so wie die Erde. Rotierender Kern, Dynamo-Effekt, hat sie nicht. Die Frage ist eben da auch wieder, hatte sie mal eins in der frühen Phase und ist da Dynamo dann irgendwann angehalten oder hat er nie gestartet? Das ist aber eine Sache, die können wir bis jetzt zumindest nicht nachweisen. Wir wissen nur, bis zu der Genauigkeit, mit der wir messen können, es gibt kein Magnetfeld auf der Venus. Hm. Das ist ein Teil dessen natürlich, weil das Magnetfeld der Erde schützt ja unsere Atmosphäre in gewisser Weise, weil sie halt eben den Sonnenwind ableitet. Bei der Venus gibt es den Schutz nicht. Das heißt, die Venus verliert halt wesentlich mehr ihre Atmosphäre. Und da sind wir wieder bei der Geschichte, dass die Venus eben zum Beispiel Wasser sehr effektiv verliert, weil der Sonnenwind eben tatsächlich auf die Atmosphäre auftrifft.
Der Sonnenwind trifft auf die Atmosphäre auf, und was macht er? Also da heißt, ist also schützt die Atmosphäre den Planeten irgendwie vor diesem Sonnenwind oder trägt das dann irgendwie noch weiter?
Der Sonnenwind trägt im Prinzip Teile der Atmosphäre weg. Die äußeren Teile der Atmosphäre können eben dann vom Sonnenwind weggetragen werden. Aha. Das heißt, wenn halt zum Beispiel Wasser eben hoch genug in die Atmosphäre kommt, wird sich durch die UV-Schrank der Sonne in Wasserstoff und Sauerstoff getrennt. Geladene Teilchen, und die dann sehr effektiv vom Sonnenwind mit weggetragen werden.
Das heißt, die Venus wird sozusagen auch noch die ganze Zeit so geschliffen,
genau, quasi richtig,
an ihrer,
genau,
Oberfläche. Genau, und richtig. Wenn da noch Wasser ist, dann wird es auch tendenziell immer weniger.
Richtig, genau.
So dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass das, was das bisschen, was noch da ist, über kurz oder lang auch noch komplett verschwinden wird?
Ja, also ich meine, inzwischen ist so wenig da, dass also kaum noch was weggetragen werden kann. Aber man kann natürlich zurückrechnen, das ist ja eben einer der, wo die Ideen herkommen, dass es mal mehr Wasser gegeben hat, wenn man einfach zurückrechnet, wie viel weggetragen wird und wie viel dann mal da gewesen sein muss. Dann sieht man halt, dass in der frühen Phase der Venus eben tatsächlich mehr Wasser, genug Wasser gewesen sein kann, dass es eben Wasser auf der Oberfläche gegeben hat.
Mhm. Also so, wie wir uns das hier vorstellen,
mit richtig,
Meeren,
genau.
Seen,
genau,
etc. Richtig.
Vielleicht nicht in den gleichen Mengen, ja, aber zumindest irgendwo in der Art und Weise.
Popfützen.
Genau.
Ha. Das ist ja alles irgendwie auch beunruhigend, so, wenn man sich das mal so vorstellt, als Vision für so unseren Planeten. Gibt es denn irgendetwas, was man daraus jetzt auch unmittelbar an Wissen gewinnen kann, was hier auch auf der Erde anwendbar wäre? Oder also, lernt man sozusagen aus der Beobachtung der Venus auch Dinge, die man hier für die Beobachtung unserer Atmosphäre in irgendeiner Form wieder zurückverwerten kann?
Zum Teil schon, weil die Venus ein relativ einfache Atmosphäre Aufbau hat und halt ein relativ einfaches Wettersystem hat, dass man kann Atmosphärenmodelle eben auf der Venus nutzen, die einfacher sind als auf der Erde, und kann versuchen eben, wenn man das Venus-System versteht, kriegt man einen etwas besseren Einblick darin, wie Treibhauseffekt funktioniert. Und das kann man dann eben wieder als Rückschluss nutzen, dann um damit auf der Erde dann eben Projektionen zu machen, wie könnte der Treibhauseffekt aussehen in 10, 20, 30, 50 Jahren, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt im Moment auf dem Weg sind, wenn mehr CO2 eingetragen wird in die Atmosphäre.
Mhm. Wetter heißt ja, es gibt Veränderungen in der Atmosphäre. Was ändert sich denn da noch groß? Also finden da Stürme statt? Oder
richtig,
also
man hat ja die Wolken. Man sieht, wenn man die Wolken anschaut, dass es relativ starke Winde gibt. Es gibt eben Zellen in der Atmosphäre, wo Atmosphäre von hochgetragen wird. Es gibt um die Polregionen große Wirbelstürme. Das ist eine der Sachen, die Venus Express intensiv beobachtet hat. Wirklich große Wirbelstürmzonen.
Mhm. Insbesondere im Süd.
Im Süden, ne? Hat man es am besten gesehen. Recht im Norden gab es auch, aber im Süden hat man es halt das erste Mal wirklich im Detail gesehen. Die im Norden hatte Pioneer Venus schon mal gesehen. Im Süden war es halt eine neue Entdeckung, dass es im Süden auch gibt. Mhm. Man kann eben diese Windsysteme sehr genau anschauen. Eben schauen, wie ist die Zirkulation der Atmosphäre auf der großen Skala, also größer als die auf der Erde. Und dann hat man ja eben den Effekt, dass die Venus drei Wolkenschichten hat, die relativ klar voneinander getrennt sind, in verschiedenen Höhen. Und die oberste Wolkenschicht dreht sich mit einer extrem hohen Geschwindigkeit. Einige Stunden ist sie um den ganzen Planeten drumherum. Und dann kann man eben schauen, wo kommt eigentlich Energie dafür her, dass sich die Wolken so schnell bewegen können.
Mhm. Und die anderen Schichten drehen sich nicht so fix?
Die drehen sich, je weiter man nach unten kommt, umso langsamer wird es. Und auf der Oberfläche hat man dann noch so ein laues Lüftchen, was sich dann bewegt. Kaum noch ein. Also das ist ein sehr starker Unterschied zwischen den obersten Schichten und dann, bis man eben runterkommt zur Oberfläche.
Also das heißt, diese Stürme, die man da beobachtet, sind im Wesentlichen, spielen sich in den oberen Schichten ab.
Genau,
wenn man jetzt in der Lage wäre, mit der ganzen, mit chemischen Situationen und der Temperatur klarzukommen, würde man jetzt zumindest nicht vom Sturm weggeweht werden. Nee,
das ist ganz harmlos.
Also wenn man erstmal da durch ist, ist es irgendwie alles ganz easy.
Richtig, genau. Darum gibt es ja Ideen, dass man eben Ballonmissionen in die Tiefatmosphäre schickt. Die können wir dann in die Wände nehmen, würden halt durch den Wind langsam den Planeten drumherum getrieben und die hätten damit, also da hatten kein Problem mit Stürmen oder dergleichen.
Ah, das heißt, man würde so einmal durch die äußere Atmosphäre durchstechen und dann dort einen Ballon auspacken und der fliegt dann so ein bisschen durch die Gegend.
Das haben wir die Vega-Missionen schon gemacht. Die hatten ja Ballons, die es eine ganze Weile gemacht haben. Und das ist, wenn man so in die Zukunft guckt, Ideen für Missionen zur Venus. Das ist eine Missionsidee, die immer mal wieder auftaucht. Halt statt auf die Oberfläche runterzugehen, in 30, 40 Kilometer, gerade unter der untersten Wolkenschicht mit einem Ballon über längere Zeit dann die Oberfläche beobachten zu können.
Mhm. Aber man müsste sich trotzdem immer noch mit dem ganzen Schwefel auseinandersetzen.
Richtig, man ist auch immer noch ein relativ hoher Druck, immer noch eine höhere Temperatur, aber eben nicht mehr so extrem wie das auf der Oberfläche.
Mhm. Was wäre jetzt so nach der Venus-Express-Mission das, was man eigentlich noch mal am intensivsten untersuchen müsste, wenn man jetzt eine zukünftige Mission andenkt, was ja auch getan wird, wie zum Beispiel jetzt mit dem Ballon. Was will man erstmal wissen? Also was sind sozusagen die größten Fragezeichen derzeit? Was ist das, was noch am wenigsten erkundschaftet wurde von der Venus, wo man als nächstes reinpieksen möchte?
Ja, aber die großen Unbekannten sind natürlich immer noch die Oberfläche. Ich meine, wir haben Land an ein paar wenigen Stellen gehabt und haben jetzt mit Venus Express das erste Mal eine Kartierung der Oberfläche gemacht im Infraroten. Wir haben aber immer noch eine sehr rudimentäre Idee, wie die Oberfläche zusammengesetzt ist. Und dann natürlich, wenn man ins Innere geht. Planetenkern, wie ist der wirkliche Aufbau? Das geht dann eben in die ganzen Modelle rein. Die Frage, gibt es Beben auf der Venus zum Beispiel? Ist Venus aktiv, vulkanisch, tektonisch? Also ich denke, was in der Zukunft verstärkt gemacht werden wird, ist tatsächlich Oberfläche und von der Oberfläche ins Innere reinzuschauen. Atmosphäre haben wir inzwischen ein relativ gutes Verständnis und Venus Express hat eine Menge neue Daten geliefert als Atmosphäre. Das heißt, jetzt ist die groß Unbekannte alles, was unter der Atmosphäre vonstatten geht.
Mhm. Also nicht nur die Oberfläche, sondern auch
ins Innere rein.
Ins Innere rein. Aber wie schaut man ins Innere rein? Durch Messung der Gravitation? Das wird ja auch gemacht. Ja,
richtig, aber auch da gibt es eben, Magellan war die letzte Mission, die das wirklich im Detail gemacht hat. Und inzwischen haben wir wesentlich bessere Technik, um das wesentlich genauer machen zu können. Damit könnte man ins Innere schauen. Dann ein Seismometer auf der Oberfläche.
Also um die Bebenaktivität
messen zu können.
Ja.
Magnetfeldmessungen tiefer, dass man zu schauen kann, ob es irgendwo lokalen Magnetfelder gibt, wie beim Mars man gesehen, dass es halt magnetisierte Regionen gibt. Dafür muss man aber sehr, sehr nah rankommen, also sprich in die Atmosphäre reinkommen, um das machen zu können. Ein Radar für die Tiefe. Im Prinzip wie das Mars-Radar auf Mars Express, dass man die Struktur unter der Oberfläche untersuchen kann. Weil bis jetzt haben wir Radar eben nur gehabt auf der Oberfläche. Ein Radar, mit dem wir tatsächlich mal in die Strukturen reinschauen könnten, wäre ein Riesengewinn.
Müsste man dazu in die Atmosphäre gehen, um so tief reinzuschauen? Nee, braucht es einfach nur aktuelle Radartechnik?
Da bräuchte man aktuelle, neue Radartechnik. Das können wir auch aus der Umlaufbahn noch machen.
Mhm. Klingt jetzt alles nicht gerade wie so etwas, was man so ohne weiteres in einer einzigen Mission vereinen könnte. Müsste man sich sozusagen schon ein bisschen entscheiden.
Richtig, genau. Es gibt eine ganze Reihe von Missionsideen, die aber alle dann immer einen speziellen Aspekt davon rausgreifen. Man kann nicht, also es ist unwahrscheinlich, dass man alles in einem großen Schlag erledigen kann. Es gab mal, nur wenn man eine Idee hat, was die Größenordnung ist, es gab auf der amerikanischen Seite mal einen Vorschlag für eine große Mission, die das mehr oder weniger alles auf einen Schlag beantworten kann. Und das war eine Mission, die studiert worden ist im Vergleich zu einem Sample-Return-Mission vom Mars. Also das ist sprich die gleiche Aufwand, der gleiche Kostenaufwand, und die Idee war, wenn man keinen Mars Sample Return macht, was könnte man mit dem gleichen Geld machen, und dann war halt eine Venus-Mission geplant. Aber um halt eben all das beantworten zu können, braucht man wirklich den Aufwand.
Mhm. Also Sample Return heißt hinfliegen, aber auch wieder was zurückfliegen lassen, um mal wirklich...
Das war bei der Venus noch der Folge. Nee, also das war eine Mission, die hatte einen großen Orbiter mit verschiedenen Instrumenten, die hatte einen Lander, der lange auf der Oberfläche
überleben kann. Ich meine jetzt der Vergleich mit der Mars-Mission,
richtig, genau, um richtig,
zu
genau.
erklären, was Sample Return
richtig, genau,
heißt.
Richtig,
so.
Genau, richtig, mhm. genau.
Soweit wäre man jetzt soweit würde man noch nicht gehen bei der Venus. Also erstmal immer froh, wenn man mal runterkommt.
Richtig. es gibt Studien für eine Probenrückbringung von der Venus-Oberfläche, aber das Spannende dabei, wieder die Atmosphäre der Venus, eine Rakete kann nicht von der Oberfläche starten.
Weil?
Weil der Antrieb reicht einfach nicht, um gegen die dichte Atmosphäre anzukommen.
Ah, das heißt, die Gravitation ist gar nicht das primäre
Problem,
sondern die
dichte Atmosphäre, richtig. Genau. Das heißt, die Idee für eine Probenrückbringung von der Venus ist im Prinzip, dass man landet, eine Probe greift, mit einem Ballon erstmal wieder aufsteigen, dann, wenn man hoch genug ist und die Atmosphäre dünn genug ist, dann von dem Ballon aus die Rakete startet, die Probe dann aus der Atmosphäre bringt. Also das ist ferne, ferne Zukunft.
Oha, verstehe. Das heißt, die Atmosphäre ist so stark, dass sie eigentlich auch alles so an den Planeten randrückt, dass man da noch nicht mal mit der... Also was heißt Rakete, würde nicht ausreichen. Also die Rakete, die man da...
Die man
würde
nicht ausreichen, um, man kann natürlich immer größere Raketen bauen, aber die muss man irgendwie auf die Oberfläche runterbringen.
Ja, okay. Also, aber wenn man schon so eine Rakete hätte, wie wir sie hier starten, dann würde das auch da gehen.
Wahrscheinlich ja.
Ja. Hm. Aber sowas muss man natürlich da auch erstmal hinkriegen. Es gibt ja auch eine andere Mission der Japaner, die sich der Venus annehmen will, aber die hatte ja bestimmte Schwierigkeiten, dorthin zu kommen. Also da ist konkret das Bremsmanöver schiefgegangen. Ich weiß gar nicht, ob man weiß, warum. Weiß man warum?
Es gibt verschiedene Ideen, ja. Das ist ja der Venus Climate Orbiter. Das war gedacht als Wettersatellit für die Venus. Wäre halt im Prinzip genau wie Erdwettersatelliten in der Umlaufbahn in den Äquator gegangen. Und hätte halt über lange Zeit das Wetter der Venus
beobachtet. Also im konstanten Abstand, genau. Eigentlich schon unterwegs.
Und die ist unterwegs, genau. Und die hätte eigentlich in die Umlaufbahn eintreten sollen. Und es gibt verschiedene Ideen. Also entweder ist das Triebwerk explodiert, also die Triebwerkdüse explodiert bei dem Manöver, oder der Treibstoff ist nicht nachgeliefert worden. Auf jeden Fall war das Bremsmanöver nicht lang genug und der Satellit hat angefangen zu taumeln. Und als er angefangen hat zu taumeln, ist halt das Bremsmanöver abgebrochen worden und der Satellit ist an der Venus vorbeigeflogen und ist im Moment in der Umlaufbahn um die Sonne und kommt in, was haben wir jetzt, 3 Jahren, 2015, 16, wieder in die Nähe der Venus.
Aber er funkt noch und alles.
Er funkt noch, im Moment lebt alles noch an Bord. Es ist allerdings unklar, die Batterie an Bord war eigentlich nur für 2 Jahre ausgelegt. Das heißt, das ist so eine große Unbekannte, wie lange die Batterien an Bord wirklich durchhalten werden. Im Moment funktionieren die Instrumente alle noch und nehmen auch Daten auf.
Aber das Ding wird doch auch eigene Solarpaneele haben.
Ja, aber man braucht trotzdem, wenn man im Schatten des Planeten ist, braucht man die Batterien. Ah, okay. Das heißt also, in dem Moment, wo er im Schatten ist, würde das Satellit sterben.
Und die können nicht wieder aufgeladen werden, sondern?
Die haben eine gewisse, man ist halt wie Akkus, die haben eine gewisse Lebensdauer. Ah, und okay. Der ursprüngliche Idee, weil die Missionslebensdauer war halt auf ein Jahr plus ein Jahr beschränkt und entsprechend sind die Batterien ausgelegt worden. Jetzt brauchen sie halt viel, viel mehr Jahre. Aber das viel größere Problem ist halt, dass sie kein Bremstriebwerk mehr haben. Also man hat es ausprobiert und das Bremstriebwerk liefert keinen Schub mehr. Die haben dieses Jahr einen kurzen Test gemacht, wo sie halt das Bremstriebwerk gezündet haben für einige Sekunden, um zu schauen, wie viel Schub noch da ist. Und das ist
nichts.
Nichts oder fast nichts. Auf jeden Fall nicht ausreichend, um die Umlaufbahn zu kommen. Und es gibt jetzt einen ganz abenteuerlichen Plan. Wenn der funktionieren würde, wäre es genial, einfach weil es noch nie in der Art gemacht worden ist, dass man versucht, den kompletten Treibstoff, der noch da ist, abzulassen, um den Satelliten so leicht zu machen, wie nur irgend möglich. Und dass man dann, wenn man nah an der Venus vorbeifliegt, die Lagekorrekturmanöver-Düsen verwendet, die funktionieren noch. Haben natürlich wesentlich geringeren Schub, weil die nur dafür da sind, die Satelliten zu bewegen.
Ja.
Die verwendet zum Bremsen und die Schwungräder, die man normalerweise nutzt, um den Satelliten stabil zu halten. Und dass man mit Schwungrädern und den Lagekontrolldüsen zusammen dann ein Bremsmanöver durchführt, das gerade eben reicht, um den Satelliten einzufangen. Ist ein absolut verrücktes Manöver. wenn es jemand schafft, dann ist es JAXA, weil die halt ein gutes Team haben, um solche Rettungsmanöver durchzuführen. Das heißt, also, wenn sie es schaffen, dann wahrscheinlich die, aber die Chancen sind relativ gering, muss man auch sehen.
Mhm. Ja. Was qualifiziert dieses Rettungsteam da so besonders? Warum ist da JAXA so weit vorne?
Weil sie das jetzt schon mehrfach bei anderen Missionen machen mussten. Hayabusa, die Asteroidenmission, die im Prinzip tot war, haben sie trotzdem irgendwie zur Erde zurückgebracht, haben erfolgreichen Proben zurückgebracht, was wahrscheinlich die meisten anderen Länder einfach abgeschrieben hätten, als es funktioniert nicht mehr. Nozomi, die Mars-Mission, jetzt hat zwar Mad Track nie zum Mars.
Das ist wahrscheinlich für die Japaner einfach so ein Ehrverlust, das wenn man das verlieren würde, dass richtig, sie sich genau, da wirklich verstehe.
Und ja, richtig. Und als ich das gehört habe, dass wie sie das jetzt versuchen wollten, habe ich auch gedacht, das ist, auf die Idee muss man erst mal kommen, dass man halt auf die Version ein Bremsmanöver macht. Aber
ist es nicht auch ein bisschen naheliegend? Ich meine, das ist ja nur das Einzige, womit sie bremsen können.
Ja, klar, natürlich. So, ne? Ja, klar, natürlich. Aber
was macht den Erfolg so gering? Weil die Anziehungskraft der Venus eigentlich nicht wirklich ausreicht.
Ja, weil man muss sehr genau dann das treffen und da sie eben ihr Haupttriebwerk nicht mehr funktioniert, können sie kaum noch Lagekorrekturmanöver machen, oder Bahnänderungsmanöver machen. Das heißt also,
sie wüssten schon genau, wo sie hin müssten und
richtig, genau.
Es ist nur sehr schwierig, genau richtig, diese Bahn richtig einzunehmen. Und richtig, es gibt jetzt genau auch keine Swing-By-Optionen mehr oder so, sondern richtig, im Wesentlichen bewegt sich das Ding auf der Bahn der Venus.
Richtig, genau.
Und holt quasi die Venus von hinten ein.
Richtig, genau.
Ah, ja. Tja.
Aber ich meine, ich drücke Ihnen die Daumen, weil ich meine, es wäre natürlich
wär toll, ne?
Es wär toll, wenn Sie es dann schaffen
aber
würden.
Aber ist die Frage, ob dann überhaupt noch genug Power da ist, um dann noch die Lagekorrektur, die ja erforderlich ist, um die Bahn zu halten. Dann
die Mission wird sicher nicht lange an der Venus-Umlaufbahn leben, aber man hätte zumindest nochmal
die neue wollen da Daten auf jeden Fall hin.
Richtig, richtig. Und es wäre die nächste Venus-Mission. Ich meine, das ist halt.
Ja.
Danach ist erstmal keine in Sicht.
Nichts geplant.
Zumindest nichts konkret geplant. Also nichts ausgewählt. Ich meine, es gibt
ja
jede Menge Vorschläge für Venus-Missionen, aber es ist nichts ausgewählt im Moment.
Das heißt, das steht alles so auf dem, könnte man mal vorschlagen und vielleicht wird es auch eingereicht, aber
es sind ja auch wieder immer wieder vorgeschlagen worden, aber eben nicht ausgewählt worden.
Ja, derzeit scheint der Mars dann doch irgendwie.
Der Mars gewinnt eigentlich fast immer bei diesen Auswahlgeschichten, ja.
Tja. Schade eigentlich, oder?
Man kann halt nicht mit dem sexy, wir werden Leben auf der Venus finden, Faktor kommen und das hat der Mars hat das natürlich immer voraus, dass man immer da mit dem winken kann,
ja,
dass man nach Leben oder lebensähnlichen Bedingungen oder dergleichen auf dem Mars suchen. Das können wir halt für die Venus nicht machen.
Ja, man ist jetzt auch so ein bisschen dran am Mars.
Ja, klar, also natürlich.
Ist einfach
klar, es ist klar.
Viel Gewinn.
Richtig.
Naja, heißt ja nicht, dass es nicht auch andere spannende Planeten
eben,
gibt
eben
bei uns im Sonnensystem, aber die haben es halt so ein bisschen in sich. Ja, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, was man so wissen sollte über unseren Morgenstern?
Ich denke, wir haben
die Sache gut eingekreist.
Ich denke, wir haben ja die Sache gut eingekreist.
Ja, dann sage ich vielen Dank.
Gern geschehen.
Für die Einblicke hier in die Venus, die sich ja eigentlich dem Einblick so wunderbar entzieht. Auf jeden Fall, da kocht sich ein Planet ganz schön was zusammen. Und trotzdem ist da irgendwie Windstille. Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Ja, das war's. Raumzeit, 47. Ausgabe. Hier geht's dann auch bald weiter im Sonnensystem. Und dann schauen wir uns ein bisschen den Mars an. Bis dahin sage ich erstmal bis bald und viel Spaß noch beim Durchhören aller ungehörten Folgen.